Niemand von uns darauf gekommen. Kein Mensch hätte sich Weihnachten ausdenken können, nicht mal ein Engel. Es gibt eine nette Geschichte, sie ist erfunden, sie steht nicht in der Bibel, aber sie macht einen wichtigen Punkt klar. Und damit möchte ich beginnen. Im Himmel unter den Engeln, so erzählt diese Geschichte, war man zunehmend entsetzt über die Menschen. Die waren blind geworden für den Himmel, blind für die Ewigkeit, blind für Gott. Sie waren nur noch mit dem beschäftigt, was sie selbst zustande bringen können. Klar, sie konnten eine ganze Menge, das Leben immer bequemer organisieren, den medizinischen Fortschritt immer weiterentwickeln und das Leben dadurch auch verlängern. Und über all dem vergaßen die Menschen oder wollten es vergessen, dass sie sterblich waren, dass ihre Lebensreise einen Anfang und ein Ende hat. Über Gott sprachen sie nicht und was nicht besprochen wurde, war für sie nicht da. Da traten die Engel im Himmel zusammen, bildeten Arbeitsgruppen und berieten, was man nun dagegen tun könne. Die erste Gruppe empfahl, wir brauchen eine Wiederauflage der Sintflut mit modernen Mitteln. So eine richtige Katastrophe. Das wird die Menschen erschüttern und wach machen. Die nächsten sagten, die zweite Gruppe schlug vor, nein, nein, wir müssen ein rauschendes Fest für sie organisieren. Seit die Menschen den Himmel vergessen haben, schauen sie nur noch nach unten, schauen sie nur noch auf ihre Arbeit. Und es wird alles duster und schattig. Sie arbeiten immer nur gegen ihren eigenen Schatten an. Sie kriegen den Blick nicht mehr frei. Und ihr Leben wird düsterer und hoffnungsloser. Lasst uns ein fröhliches Fest feiern. Das wird sie an den Himmel erinnern. Nein, nein, sagt die dritte Gruppe, die hatte eine Langzeitstudie angefertigt und setzte mehr auf Erziehung. Eure Konzepte sind viel zu kurzatmig und oberflächlich. Wir müssen den Menschen Vorbilder geben. Leuchttürme, Menschen, die wie Leuchttürme strahlen und ihnen Orientierung vermitteln. Das brauchen wir, sagte die Leuchtturmgruppe. Und so entspann sich eine heftige Diskussion, Sintflutgruppe, Feiergruppe, Leuchtturmgruppe. Plötzlich wurde es still. Erzengel Gabriel war unter sie getreten. Er sagte nur leise und atemlos, ein Kind. Und als sie ihn sprachlos anschauten, wiederholte er, ja, ein Kind, er gibt ihnen ein Kind. Das ist seine Antwort auf ihren Unglauben und ihre Entfremdung. Und nach der ersten Schrecksekunde hagelte es Proteste. Unmöglich, das wird nicht gut gehen, riefen sie. Die wollen doch keine Kinder auf der Erde. Sie werden es nicht verstehen. Und Gabriel sagte, er hat sich aber entschieden. Diesmal wird er den Himmel verlassen und ihnen als heranwachsendes Kind nahe sein. Das ist der Anfang. Und ein älterer Engel murmelte nur, sie werden ihn töten. Und Gabriel sagte leise, er weiß, worauf er sich einlässt. Liebe Gemeinde, diese erfundene Geschichte erinnert uns daran, kein Engel und kein Mensch hätten sich Weihnachten ausdenken können. Dass der ewige, allmächtige Gott in einem scheinbar wehrlosen Kind auf die Erde kommt. Warum macht er das? Wissen Sie, deswegen waren die wirklichen Menschen, die damals lebten und von denen wir wissen, auch ziemlich unvorbereitet, als alles losging. Ich weiß nicht, wie Sie sich auf Weihnachten vorbereitet haben, womit Sie rechnen, was Sie eigentlich erwarten von Weihnachten. In unserem Bibelbericht lernen wir Josef kennen. Der hatte nichts erwartet. Der wurde von Weihnachten geradezu überrumpelt. Die Bibel berichtet, dass er Zimmermann war, damals wahrscheinlich so eine Mischung aus Tischler und Architekt. Das können wir Matthäus 13 nachlesen, er war Zimmermann. Nach allem, was wir wissen, lebte er dort in Nazareth ein ziemlich normales, ein ziemlich durchschnittliches Leben. Allerdings, demnächst stand die Hochzeit an, Josef war verlobt mit der jungen Maria, er liebte sie von Herzen und bald würden die beiden in den Hafen der Ehe einlaufen. Alles war bestens geplant. Und dann passiert es. Ganz plötzlich, ganz unerwartet, ehe Josef sich's versieht, brechen die Ereignisse von Weihnachten in sein Leben ein. Und von da an ist's vorbei mit der Ruhe. Aber völlig. Von da an ist's auch vorbei mit der Normalität. Matthäus hat es aufgeschrieben. Matthäus war ein Christ der ersten Stunde, ein Jünger, ein Mitarbeiter Jesu. Matthäus war vom Beruf Zollbeamter gewesen, der hat es also gelernt, genau Buch zu führen. Das war sein tägliches Geschäft, sachlich zu berichten. Und Matthäus verdanken wir diesen Text, den sie vor sich haben, auf ihrem Zettel. Die Geburt Jesu geschah aber so. Matthäus 1, Vers 18 bis 25. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, verlobt, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt werde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Nämlich Jesaja 7, Vers 14. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das ist Hebräisch und das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und gab ihm den Namen Jesus. In diesem Text, in diesem Bericht finden wir mindestens drei Überraschungen. Überrascht von Weihnachten. Überraschend ist erstens die Schwangerschaft. Das ist die erste Überraschung hier. Die Geburt Jesu geschah so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war. Und dann noch dieser kleine Zusatz von dem Heiligen Geist. Das sind gleich im ersten Satz viele interessante Informationen über Josef. Einiges klingt ganz normal, anderes etwas ungewöhnlich, zugegeben. Er war vertraut, das ist eigentlich verlobt. Das hatten wir neulich schon bei Maria gesehen. Verlobung hatte damals einen höheren juristischen Stellenwert als in unserer Zeit. Verlobung bedeutete, man gab ein rechtsverbindliches Eheversprechen ab, vor Zeugen auch, oftmals verbunden mit einem Ehevertrag. Die beiden waren aber noch nicht voll verheiratet, das heißt, sie wohnten noch nicht und lebten noch nicht zusammen. Es gab also zwei Stationen, erst die Verlobung, Ehevertrag, dazu auch Eheversprechen vor Zeugen. Und dann die zweite große Station war die Heimholung der Braut im Rahmen eines öffentlichen Festes. Und noch während dieser ersten Phase, also ehe er sie heimholte, wie hier steht, vor dieser zweiten Station gewissermaßen, fand es sich, das heißt, stellte es sich heraus, wurde es Josef irgendwie bekannt, dass Maria bereits schwanger war. Und Josef ist geschockt. Josef reagiert zunächst, wie wohl jeder Mann in seiner Situation reagiert hätte. Er fühlt sich einfach betrogen. Das muss für jeden schlimm sein, der so etwas entdeckt. Es wurde vor wenigen Jahren eine Studie der Universität Göttingen durchgeführt. Da waren mehr als 3.300 betrogene Männer und Frauen beteiligt. Und die Studie sagt, die psychischen Belastungen danach seien so schwer wie nach Misshandlungen oder grauenvollen Kriegserlebnissen. Der psychologische Leiter dieser Studie, Bär, wird zitiert mit den Worten: ähnlich wie Vergewaltigungsopfer oder Unfallzeugen durchleben die Betrogenen die Situation immer wieder. Unsere Studie zeigt, wie groß das Leid ist, das durch Seitensprünge ausgelöst wird. Zitat Ende. Das muss schlimm für jeden sein, für einen gesetzestreuen Juden wie Josef umso mehr. Maria, wie konntest du das nur tun? Josef weiß mit Sicherheit, von ihm kann das Kind nicht stammen. Von ihm nicht. Deswegen ja auch hier dieser deutliche Hinweis, ehe er sie heimholte. Das heißt, ehe die öffentliche Hochzeit stattgefunden hatte. Wörtlich steht hier, bevor sie zusammenkamen. Das kann im klassischen Griechischen auch ein Ausdruck sein für die sexuelle Vereinigung von Mann und Frau. Also, er kann es nicht gewesen sein, das weiß er. Und wie soll er jetzt damit umgehen? Hier in Vers 19 steht, Josef war fromm. Sehen Sie da. Das heißt, er hielt sich an Gottes Maßstäbe und deswegen war ihm auch klar, dass der Geschlechtsverkehr in die Ehe hineingehört. Diesen Maßstab hat Gott übrigens bis heute nicht zurückgenommen, weil er will, dass unsere Sexualität gelingt, weil er will, dass wir vor seelischen Verletzungen bewahrt werden, weil die verbindliche Ehe der einzige Schutzraum ist, in dem die Sexualität sich ein Leben lang entfalten und zu echter Erfüllung kommen kann. Jemand hat mal gesagt, die Ehe ist für die Sexualität wie der Kamin für das Feuer. Er schützt sie, er gibt ihr den Entfaltungsraum, den geschützten Entfaltungsraum. So hat es Gott vorgesehen. Und Josef hatte Gott vertraut und seinen Maßstäben, das war seine Überzeugung, wahre Liebe wartet. Nicht, weil er verklemmt war, sondern weil er Maria genug liebte, um auf sie zu warten, konsequent zu warten. Und umso mehr musste er von seiner Verlobten natürlich bitter enttäuscht sein, als es sich fand. Das heißt, als es sich herausstellte, dass sie offenbar anders gehandelt hatte. So musste ja Josef denken, wenn er eins und eins zusammenzählte. Ja, in seinem Beruf, da war er ständig mit Zollstock und Winkelmaß beschäftigt. Da war kein Platz für Träumereien beim Zimmermann und Architekten. Da musste alles sehr präzise und mathematisch korrekt vonstatten gehen. Das war seine ganz normale Logik, wie es auch unsere ganz normale Logik gewesen wäre. Matthäus erzählt uns nicht, wie Josef davon erfahren hat, vielleicht durch Maria selbst oder vielleicht hat sie einen Boten geschickt. Jedenfalls, Gott sagt ihm das hier zunächst. Deine Frau ist schwanger und es gibt dann diese eigentümliche Erklärung vom Heiligen Geist. Das ist der Hinweis auf ein Wunder. Und was hätte Josef damit anfangen sollen? Ihm war kein vergleichbarer Fall bekannt. Und jetzt ist die spannende Frage, wie der Mann reagiert. Das erzählt uns Matthäus wieder. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Also er hatte erfahren, dass sie schwanger war. Er wusste, das konnte nicht von ihm sein. Das war auch nicht okay. Und er war fromm und er will sie verlassen. Aber wie passt das zusammen? Fromm und verlassen. Nun, nach dem jüdischen Gesetz hätte Josef seine Verlobte jetzt anzeigen können. Und dann hätte man sie öffentlich an den Pranger gestellt. Und diese Schande will er ihr ersparen. Er sucht nicht die Rache des Betrogenen. Er will sie schützen, dadurch, dass er sich zurückzieht. Aber andererseits kann er nicht einfach so tun, als wäre nichts passiert. Er kann von seinem Gewissen her nicht einfach so weitermachen, als wäre nichts geschehen. Das Vertrauen ist zerbrochen. Er kann keine Ehe mit einer Ehebrecherin führen. Er will das Spiel nicht einfach mitspielen und so tun, als ob er der Vater wäre. Das kann er nicht. Dann würde er sich mit dieser Sünde identifizieren. Und das lässt sein Gewissen nicht zu. Das ist die Situation für Josef. Das ist eine schreckliche Zwickmühle. Einerseits will er Maria schonen und andererseits sieht er keine Perspektive mehr für eine wirklich gesegnete Ehe. Das ist das Problem. Und darum entscheidet er sich für eine stille Trennung, Vers 19. Er will diesen Ehevertrag heimlich, still und leise auflösen und sich aus der ganzen Situation zurückziehen. Dann wäre Maria wieder frei, zumindest juristisch. Es bliebe ihr zwar nicht die Schmach des unehelichen Kindes erspart, das würde in einigen Monaten rauskommen, ganz klar, aber als nicht mehr Verlobte könnte sie dafür nun nicht mehr bestraft werden. Wo kein Verlobter ist, ist kein Kläger. Das wäre schon mal interessant und möglicherweise wäre ja der Weg dann frei für die Heirat mit dem richtigen Vater des Kindes. Das ist die Logik von Josef. Ich habe mich gefragt, warum Maria ihrem Verlobten nicht gleich gesagt hat, dass sie ihm treu war. Vielleicht hat sie sich einfach nicht getraut, offen mit ihm darüber zu reden. Früher sprach man, denke ich, weniger offen über solche Dinge, als das heute der Fall ist. Vielleicht war sie auch so irritiert, dass sie einfach noch nichts sagen konnte. Vielleicht hat sie es gesagt und er hat ihr einfach nicht glauben können. Wir wissen es nicht. Aber dann plötzlich wird alles in ein völlig neues Licht getaucht. Matthäus berichtet in Vers 20, als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wissen Sie, was hier passiert? In diesem Moment, da bricht eine völlig fremde Welt in die vertraute Handwerkerwelt des Josef ein. Eine völlig fremde, neue Wirklichkeit. Er merkt, dass er es hier mit einer Realität zu tun bekommt, die er so bisher nicht kannte. Dass er völlig neu denken, sich völlig neu einstellen muss. Als er das noch bedachte, heißt es hier in Vers 20. Wir können uns vorstellen, wie Josef sich im Bett unruhig hin und her wälzt. Wie die Gedanken sich gegenseitig jagen und er immer wieder die Frage stellt, warum, Maria, warum hast du es getan? Wie er Angst hat vor dem Schlussstrich, den er selbst am nächsten Tag ziehen wird, ziehen muss, weil er gewissensmäßig nicht anders kann. Und irgendwann stellt sich dann der Schlaf ein und da erlebt Josef, wie Gott eingreift. Auf ganz besondere, außergewöhnliche Weise, wie Gott die Situation plötzlich erläutert. Da erschien ihm der Engel, Vers 20, des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. In diesem historischen Moment sagt Gott selbst, wie sein Sohn in diese Welt hineinkommen wird. Das ist erstaunlich. Gott sagt es selbst durch diesen Boten. Das ist eigentlich naheliegend. Wenn Gott wirklich kommt, dann muss das durch ein Wunder geschehen. Dann muss das auf irgendeine Art und Weise ungewöhnlich sein, weil Gott kommt. Andererseits, wer kann sich das schon vorstellen? Unser menschliches Denken ist so begrenzt, so eng eingefahren, so in sich abgeschlossen. Wir brauchen, wenn wir damit klarkommen wollen, eine Information von der anderen Seite, eine Information von Gott. Und was wir hier bekommen, schauen Sie, das ist keine spektakuläre Beschreibung des Vorgangs, sondern das ist die nüchterne Beschreibung einer Tatsache. Was sie empfangen hat, sagt der Bote, das ist von dem Heiligen Geist. Und Josef dürfte erstmal gestutzt haben. Es ist interessant, der englische Literaturwissenschaftler C.S. Lewis hat mal versucht, sich in diesen Zimmermann hineinzuversetzen. C.S. Lewis ist erst selbst ziemlich spät offen geworden für den Glauben, als er schon längst ein berühmter Dozent war. Er war in Cambridge und in Oxford tätig und er hat sich dann viel mit den biblischen Texten beschäftigt. Und C.S. Lewis schreibt einmal über Josef, als Josef entdeckte, dass seine Verlobte ein Kind bekam, beschloss er verständlicherweise, sie zu verstoßen. Warum? Weil er genauso gut wie jeder moderne Gynäkologe wusste, dass eine Frau nach den üblichen Regeln der Natur nur dann ein Kind bekommt, wenn sie mit einem Mann geschlafen hat. Also das wusste er damals genauso, wie wir es heute wissen. Und dann schreibt C.S. Lewis weiter, dass eine Jungfrau ohne Mann schwanger wird. Das war immer schon unmöglich. Und es war auch immer schon als unmöglich bekannt. Es sei denn, der übliche Ablauf der Natur wurde in diesem besonderen Fall durch irgendeine Kraft außerhalb der Natur aufgehoben oder ergänzt. Und dann schreibt Lewis weiter, in diesem Sinne ist es reine Gedankenverwirrung, wenn man annimmt, der wissenschaftliche Fortschritt habe es uns schwerer gemacht, Wunder zu akzeptieren. Wir wussten immer schon, dass sie dem natürlichen Lauf der Dinge widersprechen. Wir wissen aber immer noch, dass sie möglich sind, wenn es außerhalb der Natur etwas gibt. Und schließlich kommt C.S. Lewis zu dem erstaunlichen Ergebnis, hätte Josef nicht genug Glauben gehabt, um Gott zu vertrauen und Feingefühl, um die Reinheit seiner Braut wahrzunehmen, hätte er den wunderbaren Ursprung ihres Sohnes ebenso leicht anzweifeln können wie jeder moderne Mensch. Und jeder moderne Mensch, der an Gott glaubt, kann das Wunder ebenso leicht akzeptieren, wie Josef es getan hat. Zitat Ende. Es ist gut, das mal auf diese einfache Weise dargestellt zu sehen. Der Fortschritt macht es uns nicht schwerer, an Wunder zu glauben, wenn wir die richtigen Voraussetzungen in Betracht ziehen. Und deshalb gibt es für uns nicht die geringste Veranlassung dazu, die Jungfrauengeburt heute als sogenannte modern denkende Menschen in Zweifel zu ziehen. Wenn es Gott gibt, ist es kein Problem. Vorausgesetzt, es gibt einen lebendigen Gott, der in das Geschick dieser Welt eingreifen kann. Dann ist die Schwangerschaft Marias kein intellektuelles Problem, wohl aber eine Überraschung. Aber das ist nicht die einzige Überraschung in diesem Text. Überraschend ist auch zweitens der Name. Der Name, der dieses Kind zieren wird. Eigentlich sind es ja zwei Namen, Jesus als der Eigenname in Vers 21 und Vers 25. Er wird Jesus heißen, aber dann kommt noch dieser andere Name. Auf den kommt es mir jetzt an, den bereits der Prophet Jesaja 700 Jahre vorher mitgeteilt hatte. Sehen Sie Vers 22 und 23. Das alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott mit uns. Josef erfährt, was hier passiert. Und so überraschend es für ihn persönlich sein mag, er sieht, das ist kein Zufall. Das wurde mehr als 700 Jahre vorher von Jesaja schon angekündigt. Eine Jungfrau wird einen Sohn gebären. Das Wort, das da für Jungfrau im Alten Testament steht, das kann man auch mit junger Frau übersetzen, aber vom Kontext, vom Zusammenhang her, ist ganz klar, dass es hier bei Jesaja auch wirklich eine Jungfrau im biologischen Sinne meinen muss. Das heißt, der kleine Mensch, der hier geboren wird, der musste auf besondere Weise in diese Welt reinkommen. Das sieht man an seinem Namen, Immanuel. Immanuel, das war nicht sein Rufname, sondern das war so etwas wie ein Titel, wie eine Amtsbezeichnung. Immanuel. El heißt Gott und Immanuel heißt mit uns. Mit uns ist Gott. In diesem Sohn der Jungfrau wird Gott der Welt näher kommen als jemals zuvor. Er wird selbst mit uns sein. Und schauen Sie, darum ist die Jungfrauengeburt keine nebensächliche Frage, keine akademische Frage, wie manche uns weismachen wollen, dass sie sagen, naja, redet doch nicht so viel über die Jungfrauengeburt, es kommt nicht so drauf an, ob man das glaubt oder nicht. Das ist ungemein wichtig, denn es geht um die Frage, ist Jesus wirklich Gottes Sohn? Oder war er nur der Mann aus Nazareth, der leibliche Sohn Josefs, der eben so ein besonderes Verhältnis zu Gott hatte und darum Sohn Gottes genannt wurde? Ist er der Mann aus Nazareth? Oder ist er wirklich in seinem Wesen Gottes Sohn? Um diese Frage geht's. Oder anders gefragt, kommt Gott wirklich aus seiner ewigen Welt in unsere vergängliche Welt rein? Macht er das? Setzt er sich dem aus? Gibt es wirklich seit Weihnachten diese direkte Verbindung zwischen Himmel und Erde? Ja? Oder bleibt da doch diese letzte Schranke? Bleiben wir Menschen am Ende doch unter uns? Schauen Sie, für den Islam ist diese leibliche Nähe Gottes undenkbar. Das ist für den Islam die größte Gotteslästerung, die man sich vorstellen kann, zu sagen, Allah habe einen Sohn. Aber auch manche, die sich für Christen halten, können das so nicht akzeptieren. Sie haben so eine Adoptionstheorie erfunden. Also Jesus war ein besonderer Mensch und er ist dann von Gott quasi adoptiert worden. Und er hat sich dann als Gottes Sohn empfunden und er wurde dann so genannt, weil er in einer besonderen Nähe zu Gott lebt. Aber das widerspricht allen Texten, die sich dazu äußern in der Bibel. Gott hat sich anders entschieden. Gott hat nicht einen Menschen adoptiert, sondern er kommt selbst, Immanuel, mit uns Gott. Das sagt dieser Name. Er überbrückt diese riesige, tiefe Kluft. Er drängt sich förmlich an unsere Seite. Gott drängt sich in diese Welt hinein. Gott lässt sich in eine Krippe legen und Gott sagt, hier bin ich. Ich bin da, Leute. Nehmt das zur Kenntnis. Schauen Sie, das alles steckt in diesem überraschenden Namen Immanuel. Ein älterer Kollege berichtet einmal von einer alten Dame, die hatte in ihren Jugendjahren gleichzeitig Augenlicht und Gehör verloren. Alles beides, eine ganz traurige Geschichte. Und seitdem lebte sie in einer tiefen Einsamkeit. Und so liebevoll auch jemand auf sie zukam, mit ihr redete, sie anlächelte, sie nahm es nicht wahr. Das war zwar da, aber sie nahm immer nur so ein undefinierbares Rauschen in ihren Ohren. War. Sie konnte nichts wirklich sehen und hören. Sie lebte in der Nacht völliger Abgeschiedenheit, diese ältere Dame. Und der Kollege sagt, immer wenn er sie besuchte, versuchte er ihr dennoch eine Freude zu machen. Und er erzählt das, er sagt, ich erinnere mich, wie der schwache Körper dieses blinden Mütterchens immer vor Freude erzitterte, wenn ich, unbemerkt eingetreten, meine Hand auf ihre legte, meine Lippen an ihr Ohr legte und ihr ein Grüß Gott ins Ohr schrie. Er legt seine Hand auf ihre Hand, er schreit ihr ein Grüß Gott ins Ohr. Und er sagt, ich erinnere mich immer, wie der schwache Körper vor Freude erzitterte. Was war das, was sie so in Freude versetzte? Es war, dass mit einem Mal der Ring der Abgeschiedenheit und Einsamkeit um sie zersprengt war. Und zwar in einer Weise, dass auch ihre erstorbenen Sinne es fassen konnten. Es wurde der Ring ihrer Einsamkeit aufgesprengt. Und sie merkte, da ist einer, der sie liebt. Und er sagt, dasselbe ist in der Weihnacht zwischen Gott und uns Menschen geschehen. Wir sind blind und taub für die unsichtbare, ewige Welt. Gott ist da, aber wir sehen ihn nicht. Wir glauben nicht, dass es ihn wirklich gibt. Aber Gott ist uns nachgekommen in unserer Abgeschiedenheit. Er ist zu uns getreten über den Abgrund hinweg. Er hat gewissermaßen seine Hand auf unsere Hand gelegt. Er hat sich gezeigt. Er hat gesagt, ich bin ganz nah da. Er hat durch die Nacht des Schweigens, die uns von ihm trennte, und in die Nacht der Einsamkeit hineingesprochen. Und er hat die Gemeinschaft zwischen uns und ihm wiederhergestellt. Er ist da. Gott kommt, Immanuel. Das ist das Überraschende. Und darum sendet Gott eben nicht einen Boten, darum schickt Gott nicht einen Abgeordneten, sondern er kommt selbst. Und darum eben auch der Weg über die Jungfrauengeburt. Verstehen Sie, dieses Kind kommt von Gottes Seite. Er ist wirklich da. Aber welchen Preis zahlt Gott dafür? Welche Schmerzen und welche Mühsal wird er auf sich nehmen? Und man ist wieder versucht zu fragen, warum? Warum hätte es ein Bote nicht auch getan? Im Alten Testament hat Gott das ja auch gemacht. Er hat Mose geschickt und David geschickt und Josua geschickt und so viele Propheten geschickt. Das war doch auch ganz gut. Da haben sie doch auch was von Gott erfahren. Warum kommt er selbst? Auch darauf erhält Josef noch die Antwort. Auch der beste Bote wäre nicht gut genug gewesen. Auch der beste Abgeordnete wäre nicht stark genug gewesen, um die Mission zu erfüllen, die dieses Kind erfüllen wird. Und das ist die dritte Überraschung an Weihnachten. Die Schwangerschaft, überraschend auch der Name und schließlich überraschend drittens die Mission. Und die steht in Vers 21. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist die Mission. Auf den Immanuel wartet eine Arbeit. Der Immanuel hat eine Last zu schultern, die kein anderer Mensch schaffen kann, außer dem Sohn Gottes. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist zunächst auf sein Volk Israel bezogen, zu dem er als erstes kommt, aber dann auch auf alle anderen Menschen in dieser Welt. Schauen Sie, das Wesen des Kindes steckt in dem Namen Immanuel. Er ist Gottes Sohn. In ihm ist Gott bei uns. Die Mission, die dieses Kind zu erfüllen hat, die steckt in dem Namen Jesus. Und Jesus, das kommt von Jehoshua oder Jeshua, und das bedeutet schlicht, Gott rettet. Gott rettet. Wovon? Von den Sünden. So steht's ja hier. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Was ist Sünde? Sünde, das ist mehr als die Summe unserer einzelnen Verfehlungen. Sünde ist Herzenssache. Sünde, das ist unsere ablehnende Haltung gegenüber dem heiligen Gott. Und das zeigt sich an ganz unterschiedlichen Facetten. Sünde, das kann offene Feindschaft gegen Gott sein. Sünde, das kann Gleichgültigkeit sein gegenüber Gott, Lieblosigkeit. Oder einfach auch nur Hochmut, dass ich meine, ich brauchte ihn nicht. Das ist alles Sünde. Und aus der Sünde, die in unserem Herzen steckt, aus der falschen Grundausrichtung unseres Herzens folgen dann die falschen Taten, folgen dann die Verstöße gegen die einzelnen Gebote Gottes. Aber das Entscheidende sind nicht die Taten, sondern das Entscheidende ist das Herz, Herzenssache. Das ist Sünde. Feindschaft, Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit, Hochmut, alles auf Gott bezogen erstmal. Und was bewirkt Sünde? Sünde trennt. Sünde trennt von Gott. Sünde baut eine Mauer auf zwischen dem lebendigen Gott und uns. Sünde sorgt dafür, dass wir in Spannung mit dem Leben, der uns geschaffen hat. Und Sünde endet immer in der Hölle. Wenn ein Mensch mit seiner Sünde lebt und in seiner Sünde stirbt, dann wird er unausweichlich dem Gericht Gottes ausgeliefert sein. Nicht, weil Gott besonders streng wäre, sondern weil Gott heilig ist. Das ist Sünde. Und schauen Sie, darum war es mit Weihnachten allein nicht getan. Denn Gott war jetzt da. Ja, schön, angekommen in dieser Welt. Aber unsere Sünde war auch noch da. Und unter diesen Umständen ist Gottes Nähe eher gefährlich, wenn die Sünde noch da ist. Weil wir eben mit unserer Schuld vor ihm nicht bestehen können. Wenn Gott an unsere Schuld rangeht, wenn er da Nähe aufnimmt, dann muss er uns richten, wenn er Gott bleiben will. Es sei denn, wir kommen weg von unserer Schuld. Es sei denn, wir werden sie irgendwie wieder los. Es sei denn, wir werden gerettet von unseren Sünden. Und genau das ist die überraschende Mission dieses Kindes. Genau darum muss er kommen. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Was wir nicht schaffen, was wir nie und nimmer auch nur entfernt hinbekommen, das wird er schaffen. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Und darum wird sein Weg von der Krippe unbeirrbar zum Kreuz führen. Unbeirrbar. Dort wird er sterben, um meine Schuld zu sühnen. Dort wird er sterben, um meine verdiente Strafe zu ertragen. Und das kann er, weil er selber ohne Schuld ist. Schauen Sie, Jesus ist zwar echter Mensch geworden, das hat er mit uns geteilt, aber Jesus ist nicht hinein verstrickt in die menschliche Schuldgeschichte. Das unterscheidet ihn von uns. Das ist das Großartige. Schauen Sie, er ist nicht hinein verflochten in das, was Menschen hervorbringen. Er ist nicht das normale Ergebnis der Zeugung eines Mannes mit einer Frau, sondern er ist herausgenommen aus dieser Schuldverflechtung, aus diesem Zusammenhang. Er ist von Gottes Seite gekommen. Er ist als Sohn der Jungfrau geboren, auf dem Wege eines Wunders, das wir nicht verstehen. Und deshalb war die Jungfrauengeburt unumgänglich. Und deswegen kann er uns jetzt vergeben. Er kann sein sündloses Leben einsetzen für mich und für dich. Und er kann stellvertretend unsere Sünde auf sich nehmen. Und darum das Kreuz. Und nur wer das versteht, nur der versteht Weihnachten wirklich. Jochen Klepper hat das in einem Gedicht fantastisch ausgedrückt. Er hat gesagt, die Feier ward zu bunt und heiter, mit der die Welt dein Fest begeht. Mach uns doch für die Nacht bereiter, in der dein Stern am Himmel steht. Also lass uns das wirkliche Weihnachten sehen und hinter deiner Krippe schon. Zeig uns dein Kreuz, o Menschensohn. Das gehört ganz untrennbar zusammen. Hinter deiner Krippe schon, zeig uns dein Kreuz, o Menschensohn. Das stand fest, dass er zu diesem Kreuz gehen würde, noch bevor Baby Jesus das Licht der Welt erblickt. Erfährt also sein Pflegevater Josef, welche Mission auf dieses Kind wartet. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und nun frage ich Sie, wie viele Menschen haben diese Botschaft seitdem gehört? Wie viele? Jahr für Jahr. Und wie viele sind dadurch gerettet worden, haben eine völlig neue Perspektive, ein völlig neues Fundament für ihr Leben gewonnen, sind ihre Schuld losgeworden bei Jesus, wurden Christen voller Freude und leben jetzt mit Jesus. Aber wie viele auch haben diese Wahrheit ungerührt an sich abprallen lassen? Haben sie gehört, haben sie vielleicht sogar gesungen in den Weihnachtsliedern, haben das Jahr für Jahr irgendwie mitgemacht oder über sich ergehen lassen und haben es alles an sich abprallen lassen. Und sie haben das Beste von Weihnachten verpasst. Das Einzige, worauf es an Weihnachten wirklich ankommt. Aber noch ist Weihnachten ja nicht vorbei. Noch kann man aufwachen. Noch kann man umkehren. Noch kann man sein Leben aufmachen für Jesus. So wie Josef das getan hat. Und so sorgt am Ende Josef selbst für eine Überraschung. Nach all den Überraschungen, die er erfahren hatte, überraschend die Schwangerschaft, überraschend der Name des Kindes, Immanuel, Gott ist wirklich da, er wird Mensch, überraschend die Mission, er wird sein Volk retten von ihren Sünden, Jesus, Gott rettet. Am Ende überraschend die Reaktion von Josef. Schauen Sie, Vers 24 und 25, damit endet das. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und gab ihm den Namen Jesus. Josef sagt ja. Josef sagt bedingungslos ja zu Gottes Weg. Josef lässt sich von Gottes Boten überzeugen. Er glaubt ihm mit allen Konsequenzen. Und dazu gehört eben auch, dass er Maria zu sich nimmt. Jetzt erfolgt wahrscheinlich die Heimholung, also die offizielle Eheschließung. Dazu gehört aber genauso, dass er die werdende Mutter nicht berührt, wie hier steht. Dass er sie nicht berührt, wie lange? Bis sie Jesus entbindet. Das heißt, Maria soll nicht nur als Jungfrau empfangen haben, sondern Maria soll auch als Jungfrau gebären. Damit alles ganz eindeutig ist und damit jeder Zweifel ausgeschlossen bleibt. Gott ist der Vater und niemand sonst. Und danach dann werden die beiden eine ganz normale Ehe führen. Sie werden, das wissen wir aus der Bibel, noch etliche gemeinsame Kinder miteinander bekommen. Das sind dann ihre leiblichen Kinder und gewissermaßen die Halbgeschwister von Jesus. Das ist der Weg. Und Josef lässt sich auf alles ein, was Gott ihm sagt. Das ist Glauben. Das ist Glauben, dass ich Gottes Wort vertraue. Und zwar mit allen Konsequenzen, die dazugehören. Und dass ich ihm eben dann, das gehört zu den Konsequenzen, auch gehorsam werde. Dass ich das tue, was er mir sagt, weil ich ihm vertraue. Das ist Glauben. Ich klammere mich an ihn und dieser Glaube hat Konsequenzen. Und genau da will Gott dich und mich auch hinhaben. Dass wir so glauben Und darum hat Matthäus diese Ereignisse um Josef berichtet, um uns zum Glauben an Jesus herauszufordern. Darum geht es. Martin Luther hat einmal richtig gewarnt. Er hat gesagt, siehe zu, dass du bei dem Evangelium nicht allein schon an der Historie, also an der Geschichte deine Lust hast. Das ist auch interessant, das gehört dazu, das ist die Voraussetzung. Aber Luther fährt fort, ohne Glauben haftet das nicht. Ohne Glauben ist das zwar wahr, aber es kommt nicht rein in dein Leben. Und dann fährt Luther fort, siehe aber zu, dass du dir die Geburt Jesu zu eigen machst. Das heißt, dass du ihn reinnimmst in dein Leben. Und dass du deine Geburt loswirst und die seine bekommst. Dass du dein Leben, was von Sünde geprägt und beladen ist, abgeben kannst. Und dass Jesus in dein Leben kommt. Und Luther endet dann, indem er sagt, das geschieht, wenn du glaubst. Schauen Sie, bei Josef änderte sich das ganze Leben. Er hat nicht einfach mal ein formales Glaubensbekenntnis abgelegt und ansonsten weitergelebt wie die anderen um ihn herum auch. Es hat sich alles geändert. Alles. Er bekam den Sohn Gottes in seine Familie. Das war eine Ehre, aber es war natürlich auch eine Last. Von jetzt an war es vorbei mit der Ruhe. Von jetzt an konnte er sich nicht einfach in sein stilles Privatleben zurückziehen. Das kann man nicht einfach, wenn man Christ geworden ist. Und wenn Jesus in unserem Leben regiert, dann wird er manches ändern. Auch an unseren Plänen, auch an unserer Lebensweise, auch an unserer ganzen Alltagsphilosophie. Das kommt unausweichlich. Es war vorbei mit der Ruhe. Von Bethlehem, wo er ja wegen der Volkszählung sowieso hinreisen musste, der Josef, von Nazareth nach Bethlehem. Da geht's eben nicht gleich wieder zurück ins beschauliche Nazareth. Sondern jetzt kommt erstmal eine Reise nach Ägypten, weil sie vor Herodes fliehen müssen, um Jesus zu retten, dass er nicht gleich unter diesen Kindermord des Herodes fällt. Und Josef weiß nicht, wie lange er in Ägypten bleiben wird. Wer wird sich um den Betrieb kümmern? Gute Frage, ne? Wie werden die Verwandten meckern? Wo bleibst du eigentlich hier? Egal, Gott will es so. Und Gott wird wissen, wozu es gut ist. In dieser Nacht, als Gott ihn anspricht, da macht Josef alles auf, was er hat. Er öffnet seine Ohren, er öffnet sein Herz, er öffnet seine ganze Familie, sein ganzes künftiges Familienleben öffnet er für Jesus. Und Jesus kommt hinein in sein Leben und er bestimmt von nun an, was kommt. In dieser Nacht, als Gott ihn anspricht, wird alles neu. Und genau das Gleiche will Jesus auch mit deinem Leben machen. Er will einziehen in dein Leben und er will es bestimmen. Nach seinem Plan, mit seiner Güte, mit seiner Weisheit und mit seinem Überblick. Und das Einzige, was Jesus daran hindert, in dein Leben einzuziehen, ist deine Sünde. Dein Unglaube ist deine Ich-Bezogenheit, ist deine Anmaßung, mit der du behauptest, es sei ja alles in Ordnung. Es werde ja doch alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht werde. Man solle doch bitteschön religiös nicht zu übertreiben. Aber Jesus ist nicht gekommen, weil alles in Ordnung ist. Sondern Jesus ist gekommen, weil er sein Volk retten will von ihren Sünden und dich genauso. Allerdings stülpt Jesus uns diese Vergebung nicht über. Jesus wirft uns seine Rettung nicht hinterher wie eine Zwangsjacke, sondern Jesus lädt dich ein. Ja, mehr noch, Jesus fordert dich auf. Jesus fordert dich dringend auf, dass du dich vor ihm beugst. Und dass du endlich zugibst, ich brauche dich, Jesus, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Rettung. Komm du in mein Leben. Und dann wird wirklich Weihnachten. Amen.